Kapitel 3, die Verse 13 bis 22, hört auf das Wort Gottes. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen: Der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lasst uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihren Nachbarinnen und Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider fördern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Lasst uns beten. Unser Gott, wir danken dir, dass wir nicht zu dem brennenden Berg gekommen sind, Herr, sondern zu dem ewigen Zion, dem heiligen Berg, dem himmlischen Jerusalem. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in ein Heiligtum eintreten dürfen, das unser Herr vorgegangen ist. Und Herr, so bitten wir, dass du uns heute mehr von dieser Herrlichkeit zeigst, die bei dir ist. Und mehr von dieser Herrlichkeit gibst, die dein Sohn Jesus Christus hat. Und wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist heute wirkst, dass du uns die Kraft gibst, dass wir zuhören. Und dass du durch deinen Heiligen Geist uns das Wort predigst, das wir hören müssen. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind mitten in der Geschichte. Mitten in der Geschichte des Volkes Gottes. In unserer Geschichte. Wir sind in der Geschichte, wie Gott sein Volk erlöst. Und 2. Mose ist im Prinzip ein großes Bild auf die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Und ist gleichzeitig ein Teil dieser großen Erlösungsgeschichte, die wir in Jesus Christus haben. Und wir sind mittendrin in dieser Geschichte. Das Problem ist, wir lesen die ersten Kapitel eines Bibelbuches oft als eine Art Einleitung. Der langsame Start in das Buch. Aber die Einleitung zu diesem Buch ist 1. Mose. Da finden wir die Einleitung. Es braucht keine Einleitung mehr. Hier sind wir mitten in der Geschichte. Und die ersten Verse in Kapitel 3 haben uns erzählt, wie Gott Mose begegnet. Auf einer unbeschreiblichen Art und Weise. Ihr erinnert euch, es war ein Busch und der hat gebrannt, aber er ist nicht verbrannt. Gott erscheint Mose und heute geht dieses Gespräch weiter. Mose wurde berufen, nach Ägypten zu gehen und heute werden weitere Details geklärt. Gott offenbart sich ein weiteres Mal mit mehr Details. Wir alle kennen Vers 13 oder nicht? Ich bin, der ich bin. Wir können gar nicht über Gott reden, ohne über diesen Vers zu sprechen. Ihr könnt euch irgendein Buch nehmen, was sich mit Gott beschäftigt, sei es ein einzelnes Buch oder eine Dogmatik oder mehrere Bände. Man wird nicht drum rumkommen, um über diesen Vers zu reden. Ich bin, der ich bin, ist die Selbstoffenbarung Gottes. Wir lesen also heute, wir lernen, wer Gott ist. Wer ist unser Gott? Das ist die Frage. Ich denke, Wir lernen noch mehr. Gott stellt sich Mose vor, indem er zwei Fragen beantwortet. Eine Frage, die Mose gestellt hat, nämlich, wer sendet mich nach Ägypten? Und die zweite Frage, die Mose nicht gestellt hat, nämlich, wer errettet das Volk Gottes? Eine Frage, die sich kaum ein Mensch stellt. Was die essentielle Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten. Wer errettet mich von dem Leben hier? Paulus sagt am Ende von Römer 7, wer errettet mich Elenden von dem Leib der Sünde? Wer ist dieser Retter? Und Gott beantwortet diese Frage. Und das sind die zwei Fragen, die wir betrachten werden und die wir beantworten werden. Die Frage, wer sendet und wer rettet? Ich habe der Predigt den einfachen Titel gegeben, Gott ist Gott. Und das, darum geht es. Gott stellt sich vor als Gott, der er ist. Und die zwei Punkte, die wir betrachten, lauten, Gott sendet und Gott rettet. Gott sendet und Gott rettet. Lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt. Gott sendet. Mose stellt am Anfang eine wichtige Frage. Mose sagt, was soll ich sagen, wer du bist? Okay, du sendest mich nach Ägypten und ich komme zu dem Volk, von dem ich abstamme, und sage, Gott hat mich gesandt, und sie werden mich fragen, aber wer heißt dieser Gott? Wer ist dieser Gott, der mich gesandt hat? Und die Frage ist wichtig, denn Namen sind wichtig, oder nicht? Und damals noch mehr als heute, Namen hatten damals eine wichtige Bedeutung. Die haben gezeigt, wer du bist, was für einen Charakter du hast. Die haben gezeigt, wo du herkommst. Moses Name selbst hatte doch die Bedeutung, der Herausgezogene, der aus dem Nil herausgezogen und gerettet wurde. Und wenn Mose nach Ägypten kommt, werden ihn die Israeliten fragen, wie heißt denn unser Gott, der uns jetzt erretten will? All die Götter drumherum hatten Namen, oder? Die Ägypter hatten viele Götter mit vielen verschiedenen Namen. Der Pharao war ein Gott, der sich anbeten lassen hat. Wer ist dieser Gott? Seht ihr, Mose hat eine Frage gestellt, die wichtig war, weil sie eine Antwort auf die Identität gibt. Wer ist unser Gott? Mose stellt die Frage nicht, um eine Ausrede zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr dem begegnet, manche Kommentare denken, Mose fängt ja an, mit Gott zu diskutieren, dass er nicht nach Ägypten gehen will. Das kommt noch. Hier stellt Mose eine wichtige Frage, nämlich er will sicher gehen, wer es ist, der ihn sendet. Er hat eine Frage gestellt, um sich vorzubereiten auf das, was auf ihn zukommt. Und Gott bereitet ihn vor, oder nicht? Gott gibt ihm die bekannte Antwort, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und wenn wir in einem normalen Gespräch sind, könnte man die Antwort so ein bisschen als auffassen, als wollte mich die andere Person ärgern. Stell euch vor, ihr redet mit jemandem und ihr fragt ihm in der Vorstellung, na und wer bist du? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Natürlich bist du, wer du bist, das ist klar, aber wie heißt du? Das ist doch die Frage, was ist dein Name? Aber das ist nicht der Punkt, den Gott hier hat. Gott will Mose nicht ärgern. Gott offenbart sich. Im gleichen Vers sagt er, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und es wird viel darüber diskutiert. Was es wirklich bedeutet. Und ich glaube, in den ganzen Diskussionen verpassen wir eigentlich, worum es Gott im Kern geht. Was Gott hier eigentlich wirklich sagen will. Seht ihr, Mose wollte einen Namen haben. Wie zum Beispiel Ramses, der Gott, den die Ägypter hatten. Aber Gott kann nicht mit einem Namen zusammengefasst werden. Gott kann nicht in einem Namen beschrieben werden. Wir können nicht sagen, Gott heißt ABC und das ist Gott. Gott ist mehr. Seht ihr, Gott war und er ist und er wird immer sein. Und das ist die große Diskussion, um die sich alle beschäftigen. Wie übersetzen wir diese Verse, diese Worte am besten? Heißt es, ich war, der ich sein werde, ich bin, der ich sein werde, ich werde sein, der ich sein werde? In dieser Diskussion, was diese Worte bedeuten, vergessen wir eigentlich, was Gott hier zum Ausdruck bringt. Gott sagt, ich bin und vor allem bin ich mit meinem Volk. Ich bin der Gott, der ich bin und ich als Gott bin mit meinem Volk. Seht ihr, wir dürfen niemals anfangen, Verse aus dem Kontext zu nehmen oder sogar nur Teile von einem Vers aus dem Kontext zu nehmen. Wir müssen verstehen, was Gott sagt. Und Gott spricht hier darüber, dass er sein Volk erlösen will. Seht ihr, er gibt Mose den Auftrag, die Israeliten ins verheißene Land zu führen. In Vers 15 sagt er, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Was ist also der Name Gottes? Am Ende ist der Name Gottes Herr oder der Herr, euer Gott. Der Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Das ist der Name, mit dem Israel an ihren Gott erinnern sollte. Er ist der Gott seines Volkes. Er ist der treue Gott. Er ist der Gott Abrahams, der ihm ein Versprechen gegeben hat, dass aus seinem Samen ein riesiges Volk entstehen soll. Und er hat dieses Versprechen bei Isaak wiederholt und bei Jakob wiederholt. Und wir sehen, wie es in Erfüllung geht. Das Volk wurde so riesig, dass die Ägypter Angst bekommen haben vor diesem Volk. Er ist der Gott, der den Vätern versprochen hat, sie ins heilige Land zu führen. Und was tut er? Er befreit sein Volk, um es ins heilige Land zu führen. Er ist der treue Gott, der seine Versprechen hält. Und jetzt tritt dieser Gott auf. Er kommt, um sein Volk zu retten. Und hier im zweiten Mosebuch geht es nicht um Mose, der das Volk aus Ägypten führt. Es geht um Gott, der durch Mose sein Volk aus Ägypten führt. Und hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, macht Gott einen Punkt deutlich. Er sagt, ich bin mit euch. Ich bin der treue Gott, der mit euch ist. Wir werden es gleich, wenn wir den zweiten Punkt betrachten, deutlicher sehen. Gott ist kein Gott, der distanziert ist und einfach alles betrachtet und sieht, was passiert. Gott ist ein Gott, der mitten in seinem Volk ist, der mit seinem Volk sein will. Das ist ein großes Verlangen. Er will in seinem Volk wohnen. Darum geht es in dem ganzen Buch. Israel soll aus Ägypten gehen und in der Wüste sollen sie ihm ein Zelt bauen, damit er mitten unter seinem Volk wohnen kann. Das ist der Gott, der sich hier offenbart. Und wir sehen diese Wahrheit noch in viel größerer Herrlichkeit, wenn wir das Neue Testament betrachten. Johannes sagt uns, dass Jesus Fleisch wurde, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ein Name, den Christus erhalten hat, ist Immanuel und es heißt Gott mit uns. Christus ist gekommen, um mitten unter seinem Volk zu leben. Gott ist gekommen, um Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben. Das ist der Gott, den wir hier betrachten. 1. Johannes 1, Vers 3 sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Christsein ist Gemeinschaft mit Gott haben, dem Vater und dem Sohn. Teil der Kirche sein bedeutet, Gemeinschaft mit dem heiligen, allmächtigen Gott zu haben. Seht ihr, im Evangelium geht es darum, dass Gott sein Volk so sehr geliebt hat, dass er alles getan hat, um mit ihnen Gemeinschaft haben zu können. Christus ist am Kreuz gestorben, damit uns die Sünde nicht mehr trennt, damit sie nicht mehr zwischen uns und Gott steht. Gott ist und Gott will mit seinem Volk sein. Und das Endziel, was wir im Wort Gottes lesen, ist die Herrlichkeit. Und als der Engel zu Johannes spricht in der Offenbarung, sagt er, und siehe, Gott ist mitten unter seinem Volk. Wer ist also der Gott, der Mose sendet? Ich bin, der ich bin. Ich bin der Herr, der Gott eurer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott des ewigen Bundes, sendet Mose. Und er hat ein Ziel, ich will mit meinem Volk sein. Und das ist unser Gott, das ist unser Herr. Wir sehen diese Herrlichkeit in Christus, denn Christus erfüllt diese Wahrheit in noch größerer Herrlichkeit. Aber wir sehen noch mehr, der Vater und der Sohn senden uns seinen Heiligen Geist, damit wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater und dem Sohn. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, sagt uns der 1. Korintherbrief. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sagt Gott, ist er mit seinem Geist unter uns. Wir als Kirche sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Jeden Sonntag ist er mitten unter uns. Und der Gott ist es, der Mose sendet. Aber nicht irgendein Gott, sondern der heilige, allmächtige, ewige Gott, der sein Volk liebt, der für sein Volk da ist, der treu ist und der sein Volk errettet. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott rettet. Gott rettet. Und das ist die Antwort auf die Frage, die Mose nicht gestellt hat, aber die wichtig ist. Wer rettet am Ende das Volk Gottes? Es ist Gott selbst. Und man könnte denken, Gott ist der Auftraggeber und Mose ist derjenige, der am Ende nach Ägypten geht und das Volk aus Ägypten holt und in die Wüste bringt und dann alles andere regelt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist das, was man äußerlich sieht, aber wir wissen und wir lesen in den nächsten Wochen, dass es Gott ist. Gott ist derjenige, der sein Volk rettet. Dieser Gott, von dem wir schon gesehen haben, dass er ein treuer Gott seines Bundes ist. Es wird nochmal deutlich in Vers 16. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Gott ist der Gott, der an seinem Bund festhält. Gott erinnert sich an den Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Gott kann nicht vergessen. Und Gott wird nicht vergessen. Er ist der Gott Abrahams, er ist der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er hat einen ewigen Bund mit Abraham geschlossen. Einen ewigen Bund, der nicht gebrochen werden kann. Er hat diesen Bund Isaak und Jakob bestätigt. Gott sagt, ich bin der Gott eurer Väter, der Gott eurer Familien, der Gott, den eure Eltern angebetet haben, der Gott, den eure Großeltern angebetet haben. Ich bin der ewige Gott, der euch niemals verlassen hat. Und ich bin der Gott, dem ihr dienen sollt. Seht ihr, er ist der Gott, der sein Volk kennt. Und er kennt es besser, als sie denken. Ich habe genau Acht gegeben auf das, was auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und im Hebräischen steht hier zweimal das Wort Acht geben, beziehungsweise besser übersetzt, wir beobachten. Das ist eine hebräische Art, wie man etwas zum Ausdruck bringt, was wichtig ist, was wirklich betont werden soll. Man nutzt das Verb und dann benutzt man das Verb nochmal in einer ganz besonderen Form. Und man könnte vielleicht übersetzen, ich habe euch beobachtend beobachtet. Ich habe wirklich auf euch aufgepasst. Ich habe genau gesehen, wer ihr seid, was ihr tut und was euch angetan wird. Wir haben es in der letzten Woche schon gesehen. Gott kennt sein Volk. Gott weiß, wie es seinem Volk geht. Gott weiß nicht nur, dass sein Volk existiert. Er weiß und er kann mitfühlen, wie es seinem Volk geht. Er kennt das Leiden seines Volkes. Gott weiß, wie es uns geht. Der Hebräerbrief sagt, dass Christus mitfühlen kann mit uns, weil er in allem versucht worden ist, wie wir. Nur, dass er nicht gesündigt hat. Christus, unser allmächtiger Gott, kennt uns und weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie es der Kirche weltweit geht. Er weiß, was unsere Geschwister durchmachen müssen, wenn sie verfolgt werden. Er weiß, wie es euch geht, wenn ihr leiden müsst. Und er weiß das, weil er einen Bund mit uns geschlossen hat. Einen Bund in Christus. Sein Blut ist vergossen worden zur Vergebung unserer Sünden. Und Gott erinnert sich an seinen Bund. Und er wird seinen Bund nicht brechen. Er ist treu zu seinem Bund. Und er hat zu seinem Volk in Ägypten gesagt, ihr seid mir nicht egal. Ich habe gesehen, wer ihr seid. Ich habe gesehen, wie es euch geht. Und dann sagt er, ihr seid mein Volk und ich will euch aus dem Elend, in dem ihr seid, herausführen und in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließt. Ein herrliches Land. Ich nehme euch aus der Sklaverei und ich führe euch in die Freiheit. Jetzt seid ihr Sklaven, dann werdet ihr das Land besitzen und erben und es wird euch gehören und niemand wird es euch nehmen können. Gott rettet sein Volk und er rettet es nicht nur aus Ägypten, er bringt es in eine bessere Zukunft, in ein besseres Land, in ein besseres Leben. Und Gott macht wirklich deutlich, dass er es ist, der rettet, dass er es ist, der sein Volk erlöst und nicht Mose und nicht die Ältesten und auch nicht Aaron, der später hinzukommt, es ist Gott allein. Mose war noch nicht mal in Ägypten und Gott sagt ihm hier, was er dort erleben wird. Und was er erwarten soll. Seht ihr, er soll mit den Ältesten zu dem König von Ägypten gehen und er soll ihn auffordern, das Volk gehen zu lassen. Der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Und hier sehen wir das Ziel, warum Gott sein Volk erlöst. Hier das Ziel, warum Israel aus Ägypten kommen sollte, ist nicht unbedingt das neue Land an sich. Das Ziel ist die Anbetung Gottes. Sie sollten Gott opfern. Sie sollten richtigen, wahren Gottesdienst feiern. Das war das Ziel, was Gott mit seinem Volk vorhatte. Die Anbetung Gottes. Und das sehen wir, wenn wir die Gebote betrachten. Sie gehen darum, dass Gott angebetet wird. Die ganzen Opfervorschriften, dass Gott richtig angebetet wird, so wie er es fordert. Das Ziel der Erlösung ist die Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ihn anbeten, wenn wir in der Anbetung sind, wenn wir zusammenkommen, um auf das Wort Gottes zu hören, wenn wir zusammenkommen, hat Gott versprochen, mitten unter uns zu sein. Wenn wir sein Wort lesen, sei es hier oder sei es zu Hause, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir sein Wort hören, spricht Gott zu uns und wenn wir beten und singen, hört Gott uns zu. Ich weiß nicht, ob euch das jemals reell bewusst gemacht hat. Wenn wir beten und singen, sitzt Gott oben auf seinem Thron und hört uns zu und freut sich. Und freut sich über den Gesang und über die Gebete Gottes. Seht ihr, das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott, aber das Ziel ist auch die Anbetung Gottes. Aber bis wir dort sind, ist es für Israel ein langer Weg. Nicht nur, weil sie durch die Wüste wandern, sondern weil Gott Mose jetzt schon voraussagt, der Pharao wird euch aber nicht gehen lassen, ihr sollt hingehen. Und dann sagt Gott, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Auch nicht durch eine starke Hand. Egal wie mächtig sich Mose präsentieren wird, egal wie beeindruckend die Ältesten sein werden, egal was er tun wird, der Pharao wird nicht beeindruckt sein. Er wird das Volk nicht ziehen lassen. Und wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass es 10 Plagen lang dauert, bis der Pharao endlich bereit ist, das Volk gehen zu lassen. Der Pharao wird das Volk nicht gehen lassen, aber Gott wird das Volk retten. Das heißt, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Gott wird große Taten und Wunder tun. So lange und so viele, bis der Pharao das Volk endlich gehen lässt. Seht ihr, der König von Ägypten kann sich gegen Mose stellen oder gegen die Ältesten. Und er kann sich weigern und er kann gegen sie kämpfen, aber er kann nicht gegen Gott gewinnen. Wenn Gott sagt, ich erlöse mein Volk, dann erlöst er sein Volk. Dann kann niemand etwas dagegen tun. Wer anfängt, gegen Gott zu kämpfen, wird den Kampf verlieren. Und das wird der Pharao bitter zu spüren bekommen. Und dann sagt Gott sogar jetzt schon im Voraus, dass die Ägypter ihnen Gold geben werden. Und er nennt es, achtet auf die letzten Worte, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Gott wird mit Siegesbeute und seinem Volk aus Ägypten ausziehen. Sie werden nicht einfach nur so gerade so gewinnen. Wir lesen später, dass sie mit Gold überhäuft worden sind und mit allen guten Dingen, damit sie endlich gehen und Frieden in Ägypten wieder einzieht. Gott rettet sein Volk und Gott rettet sein Volk auf eine Art, wie es niemand gedacht hätte. Mit Macht und Herrlichkeit, und das Volk wird mit Reichtümern aus Ägypten ziehen. Sie besitzen im Moment im Prinzip nichts, sie sind Sklaven, sie werden immer nur Gäste in Ägypten. Aber sie werden ausziehen mit Reichtümern. Und sie werden in ein herrliches Land ziehen, was ihnen gehört, wo sie beheimatet sein werden. Seht ihr, wenn Gott eingreift, hat der Feind keine Chance. Wir sehen, dieser allmächtige Gott, der Heilige Israels, der hat Mose gesandt. Und er rettet sein Volk. Seht ihr, worum es geht? Es geht nicht um Mose in dieser Geschichte, es geht um Gott. Es geht um Gott, der sein Volk erlöst, weil er sein Volk liebt. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Gott. Das ist das Ziel von allem. Der Gott, der mit uns einen Bund geschlossen hat, hält seinen Bund. Er ist treu, er hat uns erlöst in Christus und er wird bis zum Ende treu sein. Er wird seine Erlösung durchziehen. Keiner wird dagegen ankommen. Und er hat uns erlöst und hat alles getan, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das Wunderbare ist, dass dieser Gott, der uns in Christus erlöst hat, uns mit Christus alles gibt. Alles, was wir brauchen. Mehr, als wir brauchen. Der Epheserbrief sagt, dass wir in Christus alle himmlischen Segnungen haben. Oder Segnungen in den himmlischen Regionen, wenn wir es so übersetzen wollen. Gott führt uns aus dieser Welt in eine neue Schöpfung. Und vielleicht leiden wir jetzt noch als das Volk Gottes. Vielleicht geht es uns jetzt schlecht und vielleicht werden wir in Zukunft noch mehr unterdrückt werden. Aber die Zukunft, die auf uns wartet, in der Herrlichkeit Gottes, ist alles wert. Paulus sagt, ich achte die Leiden dieser Weltzeit als nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommt, die Herrlichkeit Gottes. Darum geht es. Es geht um Gott. Wir dürfen niemals das vergessen, was unser Katechismus uns in der ersten Frage lehrt. Unser höchstes Ziel ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das geht Hand in Hand. Unser großer Gott, der treu ist und uns erlöst hat, ihn verherrlichen wir, ihm tun wir alles zur Ehre und an ihm erfreuen wir uns, weil er alles für uns getan und uns alles in Christus gegeben hat. Und wenn uns ein paar weltliche Dinge fehlen, wen kümmert es? Wir haben alle geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Lasst uns beten.